Letztendlich war man sich einig, rechts, links, konservativ, jung, alt, Land, Stadt. Also alle haben gesagt, nie wieder Faschismus, das ist eine Lehre aus dieser Geschichte. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der dieser Satz plötzlich nicht mehr gilt. Und deshalb kann er Deutsch. Und ich sage, wie lange hast du in Deutschland gelebt? Er war noch nie in Deutschland. Ja. Er sprach fließend Deutsch. Ja. Und dann sagte er plötzlich, ja, tschüss, hab noch einen schönen Tag. Und ich stand da und habe mir gedacht, scheiße, du Idiot. Du hast eigentlich angenommen, dass er dir die ganze Zeit was dabei wollte, der einfach mal wieder Deutsch reden. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass es andere gibt, die andere Meinungen haben und dass es wichtig ist, dem anderen erstmal zu unterstellen, dass er auch das Gute will. Dass er nicht unbedingt nur daran interessiert ist, mich oder die Gesellschaft kaputt zu machen. Ich habe neulich so ein Interview mit jemandem im Osten da in Thüringen war. Wir wollen keine bunte Gesellschaft, ja, wo ich sage, das sind wir schon lang. Du hast es noch nicht wahrgenommen und du kannst ja für dich entscheiden, dass du da nicht mitmachen willst, kannst du gerne. Aber dass wir das sind, das ist eine Realität. Ja? Also wir leben in einer Welt, die eigentlich globalisiert ist und in der jeder Zugang in diesem Land zu allem Möglichen hat. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass alle gleichen Chancen haben. Ich glaube, die Vergangenheit muss immer beschissener sein als die Zukunft. Ich glaube, das ist eine schöne Herangehensweise zu wissen, dass das zum Glück hinter uns liegt. Und dass das, was vor uns liegt, einfach das Bessere ist.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Damit die Guten gewinnen, dem Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und ich habe mich heute getroffen mit Christoph Sieber. Christoph ist Kabarettist, er hat lange Jahre Mann Sieber moderiert im ZDF und moderiert aktuell die Mitternachtsspitzen und ist ständig auf Tour in deutschen Theatern. Wir beide haben gesprochen über die Demokratie, über das, was in der Gesellschaft läuft und was Politiker so tun. Ich hatte eine Menge Vorbereitung, davon konnte ich eine Menge auch gar nicht brauchen, weil es wirklich ein sehr spannendes, abwechslungsreiches Gespräch wurde und wir beide sehr schnell in eine Diskussion gelaufen sind. Und Christoph hat mir diese Kastanie geschenkt. Was das damit auf sich hat, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß! Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, freue ich mich auch.
Ich bin mir nicht sicher.
Noch? Ja. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
Ja?
Ist eine Überraschung,
hast du nicht mitgerechnet? Nee, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Wirklich? Wir haben schon vor 20 Minuten geplaudert hier.
Nee, und
jetzt
kommt ein Geschenk. Soll ja das Gute soll ja gewinnen und du glaubst es nicht, bei euch vorm Haus ist ein Kastanienbaum. Das ist richtig. Und ich kann an Kastanien nicht vorbeilaufen und ich habe bei Facebook das schon mal veröffentlicht und gesagt, wer an einer Kastanie, die auf dem Boden liegt, vorbeiläuft, der hat sein Leben verwirkt, finde ich. Ich habe immer welche in der Hosentasche im Herbst und da dachte ich, dass du auch eine in der Hosentasche hast. Die kann man immer mal wieder so als Handschmeichler benutzen.
Oh, vielen Dank. Ich lege sie jetzt einmal zwischen uns und nach dem Gespräch nehme ich sie in die Hosentasche und gehe heute Abend nach Hause und erzähle der Gattin, guck mal, ich habe eine Kastanie von Christoph Sieber bekommen.
Das ist, wenn wir das Kind in uns verlieren, machen wir Kastanien kaputt. Und die Welt ist verloren. So, damit ist alles gesagt. Ich danke dir für den Podcast.
Wir haben 55 Sekunden. Super, danke dir. Ja. Christoph, wir heißen ja hier, damit die Guten gewinnen. Mhm. Wer sind für dich eigentlich die Guten?
Ja, man weiß es manchmal nicht vorher, das ist das. Aber letztendlich, ich habe mir ja Gedanken gemacht und finde, dass das, was gut läuft in diesem Land, momentan ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Kann man das so formulieren vielleicht ein bisschen? Ja, also ich glaube, gerade wenn es um den Wert der Arbeit geht, was bei mir im Programm ja momentan auch ein großer Teil ausmacht, ist die gesellschaftlich relevante Arbeit, die stattfindet, die wird kaum gesehen. Es wird immer nur die falschen Leute auch gefeiert, finde ich. Die besonders reich, die besonders erfolgreich sind. Also im Prinzip die Idioten, die Glück hatten in der Welt oder reiche Eltern und die auf Kosten der Gesellschaft leben und in einer dicken Yacht vorbeifahren. Das sind die Heroes, ja, von jungen Leuten, irgendwelche Influencer, ja, die Millionen machen, indem sie ins Fernsehen oder ins Internet sich reinsetzen und billige Witze machen. Ich sage jetzt nicht über wen, aber wir wissen, wovon wir reden. Und das finde ich einfach schade. Also, dass wir die falschen Helden haben zum Beispiel. Also die Guten sind für mich Leute, die merken, dass wir das im Netz nicht alles ausdiskutieren können, dass das nicht reicht. Im Programm formuliere ich so, dass wir in einer Zeit leben, in der, wenn wir in der WG wären, da braucht es immer jemand, der abspült. Das braucht es am Ende jemand. Ja? Und wir leben in einer Welt, in der darüber diskutiert wird, warum die Teller schmutzig sind, was man zum Abspülen vielleicht bräuchte, ja, ob vielleicht jemand mal Zeit hätte dazu, aber keiner macht's. Und das sind die unverkannten Genies in dieser Gesellschaft, unerkannten Genies in unserer Gesellschaft, die man selten sieht, die das einfach machen. Weil sie wissen, wenn wir im Netz noch lange drüber diskutieren, dann passiert's nie.
Und seit Jahren wird schlecht abgespült. Und überhaupt, das Waschmittel ist das Falsche.
Ja, das ist ja der andere Teil meiner Seele, die zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Ich sehe natürlich auch vieles, was schief läuft und was falsch läuft und was nicht richtig läuft. Und trotzdem glaube ich, dass wir dieser Verbitterung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen können und vielleicht auch inzwischen müssen. Dass große Teile der Bevölkerung, und ich erlebe das ja auch im privaten Umfeld, dass da Menschen einfach verbittert sind und dass sie überhaupt keine Perspektive mehr sehen und keine Hoffnung mehr sehen. Wir sind umgeben von Idioten. Die da oben sowieso, das sind Idioten, aber alle anderen auch. Der Handwerker, der kommt, ist ein Idiot, der kann's nicht, der hat keine Zeit, ja. Die anderen Autofahrer sind Idioten, ja. Alle anderen sind totale Spackos, machen die Welt kaputt und der einzig Vernünftige oder die Vernünftige bin ich. Das ist so ein weitläufiges Gefühl in dieser Gesellschaft geworden. Und ich glaube, wir können den Wert von anderen, was sie leisten, was sie tun, überhaupt nicht mehr sehen. Und vor allem, es führt dazu, dass wir selbst sagen, wenn alle anderen Idioten sind, da kann ich ja auch ein Idiot, da kann ich ja auch zum Arschloch mutieren. Und im Prinzip bewegt sich dadurch nichts mehr zum Guten in dieser Gesellschaft. Und wenn wir ins Ausland gucken, dann sehen wir auch immer nur da die Chinesen, ja, was die CO2 ausstoßen, da brauchen wir gar nicht anfangen, ja. Aber das andere sehen wir nicht, dass die Chinesen inzwischen Weltmarktführer in Photovoltaik sind, ja, dass sie überall Windkraftanlagen aufbauen, dass sie der größte E-Auto-Hersteller der Welt inzwischen sind, dass sie unseren Automarkt inzwischen überholt haben längst, ja. Wir sehen nicht, dass in Norwegen über 50% der E-Autos 50% der Autos inzwischen E-Autos sind, ja, dass es gelungen ist, in den Niederlanden die Autos aus den Innenstädten, es gibt kaum noch eine Innenstadt in den Niederlanden, wo noch Auto fahren dürfen. Alle fahren mit dem Fahrrad, alle fahren öffentliche Verkehrsmittel. Es geht ja. Es geht ja in Barcelona genau gleich, ja. Es ist überall möglich, nur bei uns, das können wir nicht machen, ne? Tempolimit. Komm, soll ich mich aufregen, ja?
Alle ja. Länder in Europa, nur Deutschland nicht.
Ja, auf der ganzen Welt. Wir sind ja fast die Einzigen, ja, die sagen, das ist unsere Freiheit, wo ich denke, was ist das für ein Freiheitsbegriff, den die AfD gesagt, die FDP mit sich rumträgt, zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Ja, also ich meine, alte FDPler, selbst der Polunder von Hans-Dietrich Genscher dreht sich nochmal im Grab rum, wenn er das hört, was das für ein Freiheitsbegriff ist. Den wir. Und es hätte ja nur Vorteile, das Tempolimit. Es hätte wirklich für alle Vorteile. Es gäbe weniger Verkehrstote, es gäbe weniger Staus, es weniger CO2 in der Luft, es wäre gut für den Geldbeutel und am Ende kämen sogar alle noch schneller an. Das ist die Erkenntnis. Jeder, der in Frankreich, ich bin viel in Frankreich, Tempolimit 130, es gibt kaum Raser, also es gibt ganz wenige, wenn dann ist es ein Holländer mit hinten einem Wohnwagen dran, der noch schnell an die Côte d'Azur runter muss oder so, aber sonst, und bei uns geht's nicht. Bei uns, kommst du über die Grenze nach Deutschland, denkst du, die Apokalypse ist ausgebrochen. Es ist Zombies, es müssen Zombies hinter uns her sein.
Er guckt sich an, so wie du es beschrieben hast, dass wir Stereotype über die anderen Länder nachdenken, was die Chinesen angeblich alles machen und die Inder alle machen, die Amerikaner alle machen und da passieren ja ganz andere Dinge, du hast ja recht, aber genauso Stereotyp gucken wir auf uns ja auch selber. Das ist Deutsch und das lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, es ist ja so eine Unzufriedenheit, ich habe das im Vorgespräch ja erwähnt, wenn man jetzt die Thüringen-Wahl anschaut, Bodo Ramelow hatte Zustimmungswerte von 52%. Also über die Hälfte der Thüringerinnen und Thüringer waren mit seiner Arbeit zufrieden. Die Linke gewählt haben am Ende 13%, wo ich denke, da ist doch eine Spanne dazwischen, die für mich ein Logikgefälle hat. Also wenn ich mit etwas zufrieden bin, dann muss ich halt auch denjenigen wählen. Also anders kann ich es mir in der Demokratie nicht vorstellen. Ne? Aber ich vermute, dass diese Sehnsucht nach Unzufriedenheit einfach wahnsinnig groß geworden ist. Ja, ich will ja auch einen Grund haben, unzufrieden. Ich bin unzufrieden, ich will es auch sein. Und dann tue ich auch noch alles dafür, dass es so kommt. Also wir leben in einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wir wollen abgehängt sein, wir wollen die Idioten der Welt sein und dann machen wir das auch.
Christoph, wir beide haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren, weil wir beide zusammen aktiv waren für Checkpoint Demokratie, den Verein, der sich für die Demokratie einsetzt. Bist du denn als Kabarettist eigentlich auch so was wie ein Demokratiedienstleister?
Man kann das sehr differenziert sehen. Ich weiß nicht, ob Zeit ist für Differenzierung in diesem Podcast.
Im Zweifel machen wir eine halbe Stunde länger. Wir können machen, was wir wollen.
Ich kann den Vorwurf verstehen, dass das Kabarett Teil dieses Systems ist, weil wir sozusagen auch so ein Ventil sind, also für Frust in der Bevölkerung. Ich finde das aber auch nicht immer schlimm, weil ich denke, wir müssen auch ab und zu mal Frust ablassen irgendwo und es ist immer noch besser, als Galgen durch die Straßen zu tragen oder Politiker zu attackieren oder niederzubrüllen oder mit Farbbeuteln zu bewerfen, mit Dreck zu bewerfen. Das finde ich immer noch besser. Dann zu sagen, ich gehe dafür ins Kabarett und lache 2 Stunden über die Jämmerlichkeit der deutschen Politik, wo es ja auch gute Gründe für gibt, und fühle mich danach ein bisschen besser und vielleicht auch wieder gestärkt für den Alltag, für die Gesellschaft, für das, was auf uns zukommt. Das ist bestimmt eine Sache, die Unterhaltung in kabarettistischer Art mit sich bringt. Das ist Teil des Systems und auch systemverstärkend. Auf der anderen Seite, und das ist, was ich momentan ein großer Teil in meinem Programm ausmacht, dass ich mit meiner eigenen Ratlosigkeit auch ein bisschen spiele. Dieser Satz, nie wieder Faschismus, das war ein Satz, auf den man sich einigen konnte in Deutschland, egal aus welcher politischen Richtung man kam, bis auf die ganz Rechten, sage ich jetzt mal, ja, die den Faschismus an sich negieren und sagen, das war ja alles nicht so schlimm und letztendlich gab es da auch die Guten und der Hitler war ja auch gar nicht so, er hatte auch tolle Seiten und weiß ich, sein Musikgeschmack war echt toll, Vegetarier weiß ich, also das kommt ja auch alles, aber letztendlich war man sich einig, rechts, links, konservativ, jung, alt, Land, Stadt, also alle haben gesagt, nie wieder Faschismus, das ist eine Lehre aus dieser Geschichte und wir leben jetzt in einer Zeit, in der dieser Satz plötzlich nicht mehr gilt und er gilt nicht nur nicht für die AfD, bei der, wenn ich jetzt höre, dass wir die entlarven müssen, wo ich sage, ja, es gibt nichts zu entlarven bei der AfD.
Es liegt alles auf dem Tisch.
Es liegt alles Tisch. Also das völkische Denken von Björn Höcke, du kannst auch sein Buch lesen, das ist Mein Kampf 2.0, ganz klar. Er hat ein klares neoliberales Denken, da kommt auch noch ein völkisches Denken, ein rechtsradikales, faschistoides Denken, ja, ein autokratisches Denken, das ist alles da, das ist alles offen, es wird immer wieder betont in Sätzen, es wird auch verartikuliert, dann wird wieder ein bisschen zurückgerudert, das haben wir nicht so gemeint, um es dann 2 Wochen später nochmal zu verstärken. Das Problem, finde ich, ist, dass die demokratischen Parteien auf diesen Zug aufspringen. Wenn Friedrich Merz jetzt von Notstand in Deutschland spricht, dann redet er genau diese Krise herbei, die wir aus meiner Sicht nicht haben. Also wir leben nicht im Notstand. Dieses Land funktioniert, dieses Land ist ein gutes Land. Es ist immer noch für viele ein Sehnsuchtsland und das sollte uns auch zu denken geben, dass so viele Geflüchtete zu uns kommen wollen, hat Gründe. Und da geht es nicht nur darum, dass du sozial abgesichert bist, dass du vielleicht sowas wie eine Grundsicherung bekommst, sondern es geht um Sicherheit, es geht um Demokratie, es geht um Freiheit, Meinungsfreiheit sagen zu dürfen, was man will und vor allem auch leben zu dürfen, wie man will, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Das ist eine große Errungenschaft und diese Demokratie ist ein Geschenk, das uns im Prinzip zugefallen ist nach 2 Weltkriegen. Hätten auch die Alliierten beschließen können, Deutschland muss in Schutt und Asche gehen und man hätte alles Mögliche. Uns ist die Demokratie zugefallen und diese Demokraten haben gewonnen. Die haben dann gewonnen nach dem Krieg, haben die sich durchgesetzt und es hat sich bis heute bewährt. Und ich glaube, dieses Gut zu verteidigen, das ist ein Teil dessen, was ich dazu beitragen will, dass das Gute in dieser Gesellschaft am Ende gewinnt, weil ich an diese Demokratie glaube. Diese Freiheit, dass ich auf der Bühne stehen darf und ich darf sagen, Olaf Scholz ist die größte Flitzpiepe, die wir in diesem Land jemals hatten. Und dass dann nachher am Hinterausgang nicht die Polizei steht und mich abführt und mich mal in Gewahrsam nimmt, aber 14 Tage, damit ich drüber nachdenken kann, was ich da eigentlich gegen die Regierenden gesagt habe. Dass das Publikum auch frei nach Hause geht. Dass man nicht sagt, ihr da unten, ihr wart die Mitläufer, ihr habt geklatscht, ihr habt gelacht, das sind die Allerschlimmsten. Wir sperren euch alle mal weg, ihr kommt in irgendein Arbeitslager in Brandenburg. Nein, das findet nicht statt. Ich darf das sagen. Und dass ich das sagen darf und dass wir das feiern dürfen, das finde ich ein großes Gut. Und das ist das, was ich verteidige. Ja.
Also, ich schätze ja Michel Friedmann sehr. Und er ist ja wirklich extrem streitbar. Und er ist ja auch einer, der auch gerne mal provoziert und auch mal mitten reingeht. Aber auch immer das andere Argument schätzt. Und das ist ja etwas, was mittlerweile in der Diskussion so schwierig wird, dass wir nicht mehr diskutieren und nicht mehr Argumente abwägen, sondern mittlerweile nur der Meinung sind, ich habe recht und du bist falsch. Und wenn du nicht meine Meinung hast, dann bist du einfach nur ein Vollidiot und mach, was du willst. Ich finde, das brauchen wir wieder, oder?
Ja, wir brauchen sogar noch mehr. Ich glaube, der Meinungskorridor in diesem Land ist sehr eng gestrickt inzwischen. Und man sieht das an der Friedens- und Kriegsfrage in der Ukraine zum Beispiel, dass diejenigen, die für den Frieden sind und auch jener naiv das auch manchmal sein mag, zu sagen, wir wollen keine Waffenlieferungen, dass das alles auch ein Negatives hat. Also, dass diese Waffenlieferungen dazu führen, dass Menschen sterben, das müssen wir anerkennen. Die, die für Waffenlieferungen sind, genauso wie diejenigen, die für den Frieden sind, ohne Waffen auch anerkennen müssen, dass wir in einer Welt leben, die nicht ohne Waffen ist und dass wir einen Aggressor haben, der in der Ukraine eingefallen ist und dass wir dem was entgegensetzen müssen. Und wenn wir dem nichts entgegensetzen, wird er weitermachen. Und das hat mit Differenzierung zu tun. Und ich glaube, wir müssen, wenn ich auf den Anfang zurückkomme, weitergehen. Wir müssen nicht nur akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, sondern wir müssen sie auch wollen. Ich glaube, für einen Diskurs ist es unglaublich wichtig, dass ich weiß, es gibt andere Meinungen. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Das hat sehr viel mit der Streitkultur im Internet zu tun, weil wir da oft in Bubbles leben, in denen alle einer Meinung sind und in der andere Meinung gar nicht existent sind. Und sobald jemand was anderes äußert, wird er relativ schnell niedergebrüllt oder an den Pranger gestellt. Bestes Beispiel Luke Mockridge momentan. Das ist jemand, der einen Scheißwitz gemacht hat. Der hat einen echt schlechten Witz. Der ist im Grund nicht lustig, weil er herabwürdigend ist. Und ich finde, Witze, die nach unten treten, sind einfach per se nicht lustig, weil sie das verstärken, was schon da ist. Und eigentlich ist ein Witz für mich da, was offen zu legen oder was zu zerstören, was da ist. Und deshalb war der Witz schlecht. Aber ihn jetzt an den Pranger mittelalterlich fast durch die Straßen zu treiben und jeder muss nochmal darüber berichten, wie schlecht dieser Witz war. Wo ich denke, mein Gott, der Mann hat sich entschuldigt und ich nehme ihm jetzt erstmal ab, ich nehme das Gute erstmal an. Da komme ich noch gleich dazu, was ich auch für einen Fehler halte, dass wir das Gute gar nicht mehr im anderen sehen wollen. Aber ich nehme ihm das erstmal ab, dass er sich selber schämt dafür, dass er diesen Witz gemacht hat, dass er sich hat da reintreiben lassen, dass das einfach saudoof gelaufen ist. Und deshalb muss man dann auch verzeihen können in der Gesellschaft. Man muss akzeptieren, es gibt jemand, der ein dumm wird, der ist nirgendwo eingefallen, der Mann, der hat niemanden ins Wasserbecken geschubst. Also das wäre eine Verfehlung, wo ich sage, yo, das ist richtig doof.
Also es war ein Witz über Behinderte bei den Paralympics. Ja. Ich will wiederholen gar nicht erst, aber es war halt wirklich ein saudummer Witz einfach, der sehr herablassend und herabwürdigend war.
Ja, er ist menschenverachtend, das ist dieser Witz gewesen. Aber auch das muss Humor dürfen, auch übers Ziel mal hinausschießen. Auch das passiert manchmal, jeder erkennt, dass das Problem ist diese Öffentlichkeit. Wir sitzen jetzt hier und es wirkt fast für uns jetzt so, als wären wir in einem privaten Gespräch hier zusammen. Ja. Aber das wird nachher veröffentlicht. Ja. Und das ist vielen nicht klar, dass wenn wir zusammensitzen bei einem Bier, dass ich da auch mal Witze machen kann, die einfach unterirdisch sind, ja, die sexistisch sind, die herabwürdigend, weil sich Menschen verachten, vielleicht auch irgendwie noch was. Also es gibt ja viele Dummheiten, die man machen kann. Ja. Und dass dann alle im Prinzip, wenn der Witz gemacht wird, alle weggucken und du weißt selber, dann läufst du dir so eiskalt den Rücken runter und denkst, ach, das war richtig scheiße irgendwie, das war richtig doof. Dann kann man sich entschuldigen und dann muss es auch besser sein und dann muss es auch wieder gut sein. Und das passiert halt nicht. Es wird veröffentlicht, es ist dann im Netz, es ist in alle Welt hinausgebrüllt und dann gibt's noch zwei Spackos, die diesen Podcast haben, die ein Interesse dran haben, dass das möglichst medial aufgebauscht wird, weil sie selber ein Interesse haben, dass der Podcast unter den vielen Podcasts, die es gibt, plötzlich Relevanz bekommt, eine scheinbare Relevanz zumindest, und dann wird das veröffentlicht. Dann wird das und dann wird ein Mensch geopfert. Dann wird ein Mensch geopfert auf diesem Altar der öffentlichen Empörung. Und ich habe dazu geschrieben, wenn wir diese Empörung nutzen würden, um damit was zu machen für behinderte Menschen in dieser Gesellschaft und zu sagen, diese Empörung, diese Energie, die wir jetzt alle verbrauchen dafür, die ist ja verpufft, ja. Das ist ein Sau, die wird durchs Dorf getrieben, in 14 Tagen ist alles vergessen. Dann lasst uns lieber diese Energie nutzen und gucken, was können wir konkret dafür machen, dass behinderte Menschen in dieser Gesellschaft weniger Hindernisse haben. Was können wir da machen? Das wäre das Positive, was wir daraus ziehen könnten.
Das ist ja auch genau unser Thema, sich nicht immer nur zu empören und zu meckern und zu jammern und zu sagen, alles ist schlecht und alles wird immer schlechter und Mockridge ist ein Arschloch, sondern auch zu sagen, was können wir Besseres draus machen? Und das ist, muss auch unser Anspruch sein, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen und mehr draus machen, als immer nur zu lamentieren und zu jammern.
Ja, und auch das Gute im anderen sehen zu wollen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man dem anderen immer unterstellt, dass er was Böses will. Also das fängt ja bei der großen Politik an. Man hat das Gefühl, alle, die da Agierende sind, wollen dem Volk irgendwas Böses. Ja, sie wollen, dass dieses Land vor die Hunde geht. Ja. Und diese Annahme halte ich für grundfalsch, aber sie findet im Alltag ja auch statt. Ja, jeder, der hupt, der irgendwie Hallo sagt, denkt man, was für ein Arschloch, was will der jetzt schon wieder? Anstatt das Gute anzunehmen. Und ich bin im Leben sehr gut damit gefahren. Natürlich fällt man auch mal auf die Schnauze dann, ja, wenn man dem anderen erstmal das Gute unterstellt und dann hinterher merkt. Aber ich sag mal, in 95-98% der Fälle machst du gute Erfahrungen. Du denkst, der sagt das aus einem guten Grund, weil er will mir helfen, er will irgendwas Positives damit. Ja. Wenn ihm jemand auf der Straße anspricht, dann will er nicht gleich. Ich hatte das jetzt gerade, ich war in Marokko, so ein privates Erlebnis, ja, und dann lief ich da durch die Straßen und dann sprach mich plötzlich jemand auf Deutsch an, ein älterer Herr, und sprach fließend Deutsch und erzählte mir über die Stadt da was und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gedacht, was will der mir verkaufen? Wann kommt der Moment, wo er sagt, jetzt gehen wir da hinten in die Werkstatt und kaufst du mal dieses Kunsthandwerk da?
Teppich.
Ja, irgendwas. So habe ich die ganze. Und dann habe ich mich und war echt zurückhaltend. Und dann habe ich ihn gefragt, woher Deutsch kann. Da sagt er, ja, an dieser Küste, war an der amerikanischen Küste, da ist das deutsche Kifferzentrum gewesen. In den 70er, 80er Jahren sind die alle zum Kiffen dahin gefahren. Und deshalb ist er mit denen abgehangen. Und deshalb kann er Deutsch. Und ich sage, wie lange hast du in Deutschland gelebt? Er war noch nie in Deutschland. Er sprach fließend Deutsch. Ja. Und dann sagte der plötzlich, ja, tschüss, hab noch einen schönen Tag. Und ich stand da und hab mir gedacht, scheiße, du Idiot. Du hast eigentlich angenommen, dass er dir die ganze Zeit was dabei wollte, der einfach mal wieder Deutsch reden. Der hatte einfach Lust, eine Sprache, die er gelernt hat mal in den 70er, 80er Jahren. Und ich hätte mich mit dem unterhalten können über das Land, die Leute, alles mit. Ich habe den nachher noch gesucht. Ich bin dann tatsächlich noch mal ein bisschen rumgelaufen, habe ihn dann nicht mehr gefunden. Und habe mich nachher geärgert und habe gedacht, ja, hättest du mal das Gute angenommen. Hättest du mal angenommen, ja, der will einfach nur quatschen. Das ist ein netter Mensch. Das gibt's auch. Die haben nicht alle einen Hintergedanken.
Nein, das, was du gerade anfangs hattest mit den Politikern, ich kenne das ja auch aus meinem Job, weil ich ja oft Politiker in Wahlkämpfen berate und begleite und das sind sehr intensive und am Ende auch eine nahezu, ich weiß, es gefällt dir sehr, aber eine sehr intime Zeit am Ende, weil man ja sehr, sehr in sehr engem Kontakt miteinander ist und einfach auch wirklich sehr in die Tiefe miteinander diskutieren muss. Und das, was ich feststelle, man kann von den allen inhaltlich und fachlich nachher halten, was man will als Wählerinnen und Wähler, aber keiner von denen stellt sich dahin, um es schlecht zu machen. Keiner steht da absichtlich und sagt, ich will irgendwie, dass es hier das Land abwärts geht. Es gibt keine Verschwörungstheorien. Dazu ist Politik in Deutschland gar nicht fähig, weil wir sind eine Demokratie, die sehr, sehr gut funktioniert. Es ist gar nicht machbar, eine große Verschwörung zu bauen, was auch manchmal erzählt wird. Und am Ende machen die es auch alle nicht fürs Geld. Auch das ist ja immer so eine Geschichte von, die bereichern sich oder die hängen den ganzen Tag im Sessel rum. Das ist ja alles vollkommener Bullshit, weil es gibt so etliche viele Jobs, wo man viel mehr verdient als Politik, wo man eben nicht den ganzen Tag lang auf Social Media beleidigt wird oder von Kabarettisten durch Kakao gezogen wird oder eben auch sich gegenseitig, was ja das härteste fast ist, auch eben dieser ständige Beef innerhalb einer Partei oder zwischen Parteien, der ständig ausgetragen wird. Das muss man sich ja nicht antun. Die Leute wollen etwas erreichen und Wertschätzung dafür gibt es momentan, finde ich, so gut wie gar nicht. Aber auch das bräuchte es ja eigentlich, auch mal anzuerkennen, dass die Leute wirklich was für uns tun wollen und nicht Vollidioten sind.
Ja, vor allem ist ja diese Widersprüchlichkeit auch, die dann vielen nicht auffällt, die auf der einen Seite glauben, dass die Politik Teil einer großen Weltverschwörung ist, die einen Krisenplan haben, mit dem sie Bevölkerungsaustausch und weiß ich was alles betreiben. Und auf der anderen Seite sind sie total unfähig, wo ich denke, da wäre schon gut, wenn man sich entscheidet.
Das ist ein geiler Titel für ein Programm von dir. Verschwörerische Vollidioten.
Ja.
Aber ist denn diese Zeit aktuell, ist das eigentlich eine Hochkonjunktur fürs Kabarett? Sind schlechte Zeiten gut für euch?
Ich glaube, momentan haben wir schon eine Zeit, in der viele Angst vor dem Kabarett haben, weil sie der Politik wirklich müde sind. Sie sind müde dieser Nachrichten, dieser Unfähigkeit auch und das muss man auch so klar aussprechen. Also es gibt in der Ampel eine Unfähigkeit zum Regieren, die ist einfach da. Das liegt in der Grundkonstellation, das liegt gar nicht an den einzelnen Agierenden, außer der FDP natürlich, aber sonst wollen schon viele das Gute. Die Leute sind dessen überdrüssig und ich glaube, dass schon viele Angst davor haben, dass es bei mir jetzt zum Beispiel im Programm auch darum geht, 2 Stunden jetzt über die Unfähigkeit der Ampel und die FDP und die SPD und die Grünen zu reden. Und darum geht es mir schon lange nicht mehr im Programm und da ging es noch
nicht. Worum geht's dir?
Naja, es geht darum, also wenn der entscheidende Teil ist momentan tatsächlich dieser Demokratieblock, also dass wir, dass alles in Frage gestellt ist. Also wie ich schon vorhin sagte, dieses nie wieder Faschismus, das beschäftigt mich wahnsinnig, dass wir an einem Punkt sind, wo wir im Prinzip eine Wiederholung der Geschichte oder wir stehen an einem Punkt, wo sich Geschichte wiederholen könnte und dass wir mit der gleichen Gleichgültigkeit dastehen. Also ich habe tatsächlich einen Leserbrief aus der Zeit ausgeschnitten, wo jemand schreibt, jetzt hat die AfD in Thüringen gewonnen, dann muss sie auch regieren. Wir haben es ja noch nie ausprobiert, wir sollten das mal versuchen. Und das ist die Zeit, also das ist nicht irgendein rechtes Blatt, sondern das ist die Zeit. Ja, also auch ein feuilletonistisches Blatt fast, möchte ich fast sagen, aus einer intellektuellen Elite heraus. Und wo ich denke, ist euch klar, was ihr da denkt? Ja, also dass wir das wieder versuchen sollen und dass dieser Versuch schon mal ganz schwer schiefgelaufen ist und dass die Demokratie wehrhaft sein muss, dass die Antidemokraten heute nicht kommen mit Springerstiefeln und mit Macheten und mit Missgabeln, sondern sie kommen mit demokratischen Mitteln. Also das Problem der Demokratie ist, dass sie mit demokratischen Mitteln zu Fall zu bringen ist. Das ist möglich. Also dieses Ding ist, das Szenario ist ja durchgespielt worden schon. Das kann man nachlesen, auch wenn man will, wie schnell so ein Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt ist, wie schnell auch die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt ist und wie schnell es auch so eine Einparteienherrschaft geben kann, nach der es ja tatsächlich eine Sehnsucht gibt. Auch also dieser starke Mann, das ist auch ein Teil des Programms, das ich nicht verstehen kann. Also wo kommt dieses Gefühl, dass es ein starker Mann richten wird? Wir haben das in allen anderen Ländern. Wo funktioniert das gut? Ein Orban, ein Putin, ein Wilders, ja, der Fritten-Hitler aus den Niederlanden, wie ich ihn nenne. Ja. Ja, also diese Typen, die ja Karikaturen ihrer selbst auch noch sind, ja, und die jederzeit bereit sind, das Gegenteil von dem zu behaupten, was sie gestern gesagt haben, ja, so Söder ist ja auch so ein typischer Vertreter dieser Gesellschaft, Merz auch in Ansätzen, ja, die ständig irgendwas behaupten und eine Woche später das Gegenteil davon und immer so tun, als hätten sie das nie gesagt, ja.
Diese Verantwortungsamnesie, die geht mir gerade so dermaßen auf diese eine Stelle, die ich da habe.
Ja.
Ich habe es gerade gelesen, Söder hat jetzt behauptet, also wir zeigen am 20.09. auf, das müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, Söder hat gesagt, dass die Brücken in Deutschland marode sind und die Bahn nicht mehr fahren, da sind die Grünen dran schuld. Zum einen haben die Grünen ja nicht mal das Verkehrsministerium und zum anderen hat es irgendwie 100 Jahre lang gefühlt die CSU betreut, aber 3 Jahre später sind die Grünen daran schuld, dass in Deutschland Brücken angeblich alle einstürzen, das war jetzt eine in Dresden. Und dass auch die Bahn überhaupt nicht mehr fährt.
Ja, aber Ricarda Lang hat ja sehr schön darunter einfach nur 3 Namen geschrieben. Andreas Scheuer, Alexander Dobrindt und Peter Ramsauer. Und das waren die Verkehrsminister der letzten Jahrhunderte, glaube ich. und die dieses Fiasko einfach mit verursacht haben. Und Herr Wissing ist ja nicht besser jetzt in seinem Job.
Und das darf Demokratie ja nicht machen. Also ich spreche Söder überhaupt nicht ab, dass er ein Demokrat ist. Er ist hochgradig populistisch, finde ich. Aber natürlich darf er nicht so die Dinge verkürzen, weil damit macht er das Spiel, wie es der Trump treibt.
Und das macht nicht nur er, das macht Herr Lindner, wenn er sagt, es darf jetzt keine Denkverbote in der Asylpolitik geben, wo ich denke, welche Denkverbote gibt es denn? Also es darf in diesem Land wahnsinnig viel gedacht werden. Das Problem ist, dass oft zu wenig gedacht wird. Das ist ein größeres Problem. Es darf der letzte Dreck gedacht werden in diesem Land. Du darfst den letzten faschistoiden Gedanken darfst du haben. Du darfst sogar denken, dass die FDP ein Segen für dieses Land ist. Ja? Also absurde Gedanken darfst du haben. Ja? Aber es gibt kein Denkverbot. Ja? Was er sagen will, und das ist das Problem, dass er Tür und Tor öffnet für die, die sagen, die AfD hat eigentlich recht. Wir müssen die Grenzen dicht machen. Wir müssen unser Grundgesetz ändern. Dieses Recht auf Asyl, das muss eingeschränkt werden. Ja? Wir haben zu viele Ausländer hier. Wir haben zu viele, die militant sind. Ja? Das sind alles Terroristen. Das ist genau dieser Gedanke. Im Prinzip öffnet er Tür und Tor genau den Leuten, die schon immer bereit waren, auch Gewalt anzuwenden an den Außengrenzen oder innerhalb der Grenzen und zu sagen, okay, ich habe die Legitimität, jetzt das nächste Asylbewerberheim anzuzünden. Ne? Das haben immer die Demokraten diesen Weg bereitet. Und das ist schon mal in den 80ern in Rostock-Lichtenhagen gewesen. Ne? Und das haben wir jetzt wieder. Und Sie brauchen sich ja nicht wundern, ja, wenn Gewalt dann angewendet wird, ja. Auch gegen Sie dann plötzlich. Es ist ja nicht umsonst auch ein CDU-Politiker ermordet worden von rechten Kreisen, ne, weil Sie sich gegen die Demokratie stellen. Und dieses Prinzip, die Demokraten müssen in einer Zeit, in der die Demokratie auf dem Prüfstand steht, müssen sich als Demokraten beweisen und nicht als Populisten, die Tür und Tor denen öffnen. Das ist doch genau die Lehre aus der Geschichte, die wir schon mal hatten. Und das machen sie alle. Das macht der Söder, das macht der Merz. Der Merz, der sagt, hat eine Brandmauer gegen die AfD noch nie gegeben, ja, wo ich sage, guck doch mal deine Aussagen von vor einem halben Jahr an. Da hast du genau das gesagt, dass diese Brandmauer steht. Ja. Und sie erinnern sich nicht daran. Sie erinnern sich nicht daran. Und sie tun es allein aus einem Grund, nämlich weil er jetzt unbedingt Kanzler werden will, komme, was wolle. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis der Erste sagt, ja, dann gehen wir halt mit der AfD zusammen, weil anders geht's nicht.
Demokratie braucht ja auch Wehrhaftigkeit, durch Regeln, durch Strukturen, durch Handeln, durch Verbote im Zweifel sogar, aber natürlich auch Wahrhaftigkeit. Wenn unsere Politiker anfangen, es mit der Wahrheit nicht mehr so ernst zu nehmen und sich so zu drehen, wie sie wollen. Jetzt, du hast jetzt Beispiele genannt und ich fange jetzt nicht an, absolutistisch zu behaupten, das wären alle, ganz im Zweifel, überhaupt nicht, gar nicht. Aber wenn sie damit anfangen, auch noch Spitzenpolitiker, dann kommen wir ein ernsthaftes Problem.
Ich glaube, dass mit ein Grundproblem das Internet ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der große Sündenbock ist, aber wir haben eine Diskussionskultur, die sich am Internet orientiert. Sie haben gemerkt, die AfD ist wahnsinnig erfolgreich in den sozialen Medien, genau mit dieser zuspitzenden, polarisierenden Lügenkampagne, die sie betreiben, indem sie Dinge so behaupten, die so nie stattgefunden haben. Sie machen damit Stimmung, sie heizen eine Gesellschaft auf und die demokratischen Politiker versuchen jetzt mitzuhalten. Und genau das Gegenteil brauche ich in der Demokratie. Ich brauche Leute, die differenzieren, die runterkühlen, die sagen, wir rücken die Sache ins rechte Licht und wir machen einfach gute Politik. Und es scheitert genau an all diesen Dingen, scheitert es. Also es fängt bei der guten Politik an. Es gibt so viele schlechte Gesetzesentwürfe in den letzten Jahren, die einfach sehr schlecht waren. Es gibt, auch wenn sich Friedrich Merz jetzt als der große Retter hinstellt, 16 Jahre eine Regierung Merkel, die vieles auf die lange Bank geschoben hat, von dem wir jetzt momentan an, unter dem wir leiden. Wir hätten schon vieles anpacken können, das haben andere Länder uns weit voraus. Die haben in vieles investiert, angefangen beim Glasfasernetz, dass wir ein schnelles Internet haben, die Digitalisierung nach vorne gekommen ist, bis hin zur Entscheidung zu sagen, die Autos aus den Innenstädten zu verbannen, einfach klare Hinweise an die Industrie auch zu geben, dass die wissen, wo der Hase langläuft. Jetzt kommt schon der erste Jens Spahn, der sagt, das Verbrenner aus ist der größte Fehler. Wir geben der deutschen Autoindustrie wieder das Gefühl, ihr könnt noch auf die alten Diesel bauen, seid gewiss. Das Aus kommt ja, das kommt sowieso. Spätestens dann, wenn Erdöl so teuer ist, dass es sich niemand mehr leisten kann. Ja? Oder dass du halt mit deinem Verbrenner nicht mehr in die Innenstadt fahren, weil wir die Grenzwerte nicht mehr einhalten. Das wird alles kommen. Ja? Aber grundsätzlich wollte ich halt einfach sagen, dass der Populismus eine große Gefahr ist und dass genau in der Diskussionskultur, wie sie im Netz herrscht, dass alle anderen Idioten sind, Arschlöcher, Nazis im Zweifel, dass genau das jetzt in der Realität angekommen ist und wir genauso diskutieren und dass wir das prinzipiell hinterfragen müssen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass es andere gibt, die andere Meinungen haben und dass es wichtig ist, dem anderen erstmal zu unterstellen, dass er auch das Gute will. Dass er nicht unbedingt nur daran interessiert ist, ja, mich oder die Gesellschaft kaputt zu machen.
Ah, dann sind es doch schlechte Zeiten für Kanzler wie Angela Merkel oder Olaf Scholz, die nicht laut sind, die nicht auf Clickbaiting setzen, die in den sozialen Medien nicht irgendwie den Spin setzen und deshalb besonders viele Views kriegen für ihre Posts oder was auch immer, die nicht die Medien jeden Tag bespielen mit der Wurst, die sie gerade gegessen haben, sondern eher Sachpolitik machen und auch eher in genau abwägend ruhig kommunizieren oder wenig kommunizieren, aber zumindest abwägend ruhig dabei unterwegs sind, dann ist das doch nicht deren Zeit gerade, oder?
Ja, also ich glaube, wenn Olaf Scholz gute Politik machen würde, würde das schon auch anerkannt werden. Aber der Einzige, der behauptet, dass er gute Politik macht, ist er selber. Und vielleicht noch ein paar Vertraute um ihn rum. Aber eigentlich weiß die SPD ja auch, dass es nicht gut läuft. Also ich glaube, dass diese Grundkonstellation mit der FDP ein Riesenfehler war. Das hat man damals gedacht, dass das irgendwie gut geht. Es gab ja immer so ein Narrativ, dass die FDP sozusagen so das Ausgleichende in dieser links-grünen Kampagne ist irgendwie, ja, und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das müssen wir anerkennen. Und dafür ist Demokratie ja gut. Also die Ampel wird nicht wiedergewählt werden und das ist gut für dieses Land, dass das nicht so wiederkommt. Ja. Und ich glaube, dass gute Politik sich am Ende immer durchsetzt. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich, und das wünsche ich mir auch, dass wir wieder mehr Charisma in der Politik haben, also dass wir wieder Leute haben, die irgendwie für irgendwas auch wirklich konkret stehen, für eine Idee stehen irgendwie. Also jetzt, weiß ich, wenn man auch dieses Duell Trump gegen Harris da in den USA sieht, das ist doch in Deutschland, ich stelle immer vor, das würde mit Scholz gegen Merz statt, da muss man doch froh sein, wenn das niemand überträgt. Das ist ja völlig uninteressant, ja.
Aber wir haben auch schon Scholz, Baerbock, Laschet überlebt, yeah, als Duell.
Ja, wobei Herr Laschet ja, Entschuldigung, ich habe ihn jetzt mehrfach erlebt in mehreren Interviews und so, wo ich denke, also der ist richtig befreit, der Typ,
der ist froh.
Wirklich, es ist ja oft so, wenn Politiker plötzlich die Last der Verantwortung hinter sich lassen, dann haben die plötzlich so eine Art an sich, die wirklich befreiend ist. Und ich habe den als so positiv erlebt in letzter Zeit, so mehrfach auch so verbindlich in vielem, wo ich denke, wow, interessanter Typ.
Ja. Genau, das, was du beschreibst, wenn sie das nach außen hin leben, ist das ja oft, wenn sie schon nichts mehr zu verlieren haben.
Ja.
Und ich erlebe sie auch oft so in kleinen Runden, wenn man zu 4, zu 5, zu 6 zusammensitzt in einem Kreis, wo man weiß, da trinkt jetzt nicht unbedingt was raus, dann sind das oft sehr humorvolle Leute, die sind alle sehr gut, also ich glaube, die können auch alle in deinen Job mit rein durchaus, weil die sehr gut pointiert Dinge auch dann auf den Punkt bringen können, auch humorvoll auf den Punkt bringen können. Es ist natürlich auch immer schwierig, das alles rauszubringen, wenn du weißt, da steht jeden Tag diese Manege und du wirst für jeden Satz getrieben und durchaus fertig gemacht manchmal.
Ja, das ist die Zeit, wie sie ist, aber ich glaube, dass es sowas wie Authentizität gibt.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn jemand ein authentischer Typ ist, und dann verzeiht man ihm auch vielleicht den ein oder anderen Fehler. Ich glaube, dass sich aber alle auch die Medien hinterfragen müssen, ob sie jede Sau durchs Dorf treiben wollen und treiben müssen. Bleiben wir am Beispiel Luke Mockridge. Ich finde dieses Clickbaiting auf diesem blöden Witz mindestens genauso schlimm, wie diesen blöden Witz zu machen. Weil man dadurch erstens mal diesen Witz in die Welt noch weiter hinausträgt. Das muss ja allen bewusst sein. Ja? Also du verschärfst genau die Situation, die du eigentlich kritisierst, indem du sie immer wiederholst und nochmal klar machst, ja, und dadurch treibst du auch gerade behinderte Sportler immer weiter aus dieser Gesellschaft raus und sagst, über die darf man überhaupt keine Witze machen, wer darüber Witze macht. Und das dient der Sache, finde ich, überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube, da müssen sich die Medien prinzipiell hinterfragen, ob sie diesem Trend auch hinterherhecheln wollen. Und dann auch mal sagen, wir machen halt mal nicht mit.
Ja, Reichweite ist nicht alles.
Ja, es geht ja auch um Qualität und wir reden ja auch von Qualitätsmedien manchmal und es geht aber nur noch um Quantität in ganz vielem.
Kühlen wir mal ganz kurz runter.
Ja.
Ich bitte dich, 5 Sätze zu vervollständigen. In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Ja, tatsächlich Zahlen wie die, dass 29 Millionen Menschen ein Amt innehaben, in dem sie sich persönlich engagieren in der Welt. Dass 29 Millionen sagen, ich bin Sporttrainer im Sportverein, ich lese Kindern in der Schule vor, in der Kita, die sozusagen öffentliche Ämter übernehmen im Ehrenamt sozusagen. Das ist eine Zahl, wo ich einfach denke, wow, das sind 29 Millionen Menschen, die für diese Gesellschaft mehr leisten als jeder einzelne Politiker und vor allem jeder einzelne, der auf die Straße geht und sagt, die da oben sind alle verkommen. Das ist gesellschaftliches Engagement, das viel zu wenig gesehen wird.
Dazu müssen wir dann mal kurz sprechen, ich hab da was dazu, aber über Deutschland denke ich.
Dass es vielleicht die Kurve kriegen muss und dieses Mantra, Deutschland schafft sich ab, was Sarrazin damals in die Welt gesetzt hat, ummünzen muss in tatsächlich Deutschland schafft das, also dass wir wieder ein Geist werden, auch diesen Erfindergeist oder auch diesen Spirit zu sagen, wir haben schon viele Krisen durchgemacht, wir waren auch schon mal der kranke Mann von Europa und weiß ich was, wir haben 2 Weltkriege verursacht und auch darunter gelitten, es war alles kaputt bei uns, wir sind daraus auferstanden und ich glaube, dass wir das schaffen können. Ich glaube, dass wir viel besser auch sind, als wir uns selber machen momentan, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht auch jetzt mal beendet werden kann, weil es uns nicht weiterbringt.
Altes Sportlerprinzip. Wenn Oliver Kahn bei jedem Spiel gesagt hätte, heute fange ich mir 5 Stück, hätte er sich auch 5 Stück gefangen. Wenn er vor jedem Spiel gesagt hat, heute will ich keinen kriegen und das vorher alles durchgetunnelt hat, dann hat er es auch sehr oft hingekriegt.
Ja, und auch im ganz persönlichen Umfeld einfach sagen, okay, was läuft nicht gut, was kann ich dazu beitragen, dass es besser wird, dass es besser läuft? Also wo kann ich jemandem unter die Arme greifen oder wo kann ich ganz konkret sagen, okay, pass auf, da braucht jemand Hilfe, der Nachbar, weiß ich was, das gibt's ja überall. Also wo kann ich mich einbringen? Ich glaube, das ist ein großer Teil von Demokratie, der ein bisschen untergeht. Also zu glauben, dass Demokratie nur heißt, ich gehe zur Wahl alle 4 Jahre und in den 4 Jahren schimpfe ich dann über das, was ich gewählt habe, was für Flitzpiepen das sind. Und dann nehme ich die gleichen wieder, einfach so aus Spaß, da zu gucken, was kann ich persönlich tun? Also was gibt es konkret anzupacken?
Wendelin Wiedeking, der frühere Porsche-Chef, hat ja gerade so ein Rieseninterview gegeben alles Vollidioten in der Regierung und haben alle nichts gelernt und die sollten mal Profis ranlassen, wo ich halt denke, ja gut, bist halt über 10 Jahre in Rente, du hast Millionen auf dem Konto, du lebst in Ruhe, warum tust du es nicht einfach? Wenn du so gut bist, warum tust du es nicht? Das ist zu simpel, finde ich.
Ja, und es ist halt so eine Herabwürdigung der Leistung von denen, die wirklich was machen und was machen wollen auch. Das ist ja ähnlich wie Lindner gegen Fridays for Future damals gesagt hat, ja, die sollen mal die Profis machen lassen, wo ich denke, ja, die Profis, das habe ich auch im Programm, also es geht um den gesunden Menschenverstand im Programm, aber ich sage, wir glauben an den Verstand, aber der Verstand hat auch vieles erschaffen, was nicht gut ist für die Welt. Er hat Autos erfunden, hat Straßen gebaut, er hat Streubomben erfunden, den Winterfahrplan der Deutschen Bundesbahn. Ja. Also der Verstand ist für viel Gutes verantwortlich, aber er hat auch eine negative Seite. Er löst Probleme, aber er schafft auch neue. Und das muss uns immer klar sein. Und es braucht Leute mit Engagement und man muss auch diesen Leuten einmal zugestehen, dass es vielleicht jetzt nicht gerade die eleganteste Art ist, sich auf der Straße festzukleben, dass man übers Ziel vielleicht hinausschießt und dass man vielleicht eine Art hat, die vielleicht der Sache vielleicht dann auch nicht dienlich ist, aber die wollen was. Die wollen was verändern und sie wollen was zum Guten verändern und sie wollen vor allem eine Zukunft haben. Wir leben in einer Zeit, in der wir eigentlich die Vergangenheit und da sind wir momentan dran. Also wenn man sieht, Stefan Raab ist wieder da, Friedrich Merz ist wieder da, ja, alte weiße Männer sind wieder da, die jetzt das Ruder übernehmen, wo man gefühlt hat, nach 16 Jahren eine Frau an der Spitze, ja, und wo jetzt Frauen überall vielleicht auch mal, aber jetzt kommt plötzlich, jetzt müssen wir die alten Männer wieder ranlassen, wir sind back. Ja, 80er ist ja schon fast, es geht ja fast schon in den 70er, 60er wieder zurück. Der Polen
war nie weg.
Ja, du hast irgendwie das Gefühl, der Staub der Vergangenheit, das ist unsere Zukunft, wo ich denke, nee, die Zukunft muss doch anders aussehen. Also ich muss, und es fängt damit an, dass wir anerkennen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, ob Deutschland bunt sein soll oder nicht. Ich habe neulich so ein Interview mit jemandem im Osten da in Thüringen war, wir wollen keine bunte Gesellschaft, ja, wo ich sage, das sind wir schon lang. Du hast es noch nicht wahrgenommen und du kannst ja für dich entscheiden, dass du da nicht mitmachen willst, kannst du gerne. Aber dass wir das sind, das ist eine Realität. Ja. Also wir leben in einer Welt, die eigentlich globalisiert ist und in der jeder Zugang in diesem Land zu allem Möglichen hat. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass alle gleichen Chancen haben.
Sollte jemand den Faden verloren haben, wir sind erst beim dritten Satz, den wir vervollständigen. Wir sollten mehr Wert legen auf.
Naja, ich glaube prinzipiell auf Differenzierung. Ich glaube, dass wir es uns manchmal zu einfach machen in vielem und glauben, es gibt nur Ja oder Nein. Das ist auch meine große Kritik, wenn jetzt viele fordern, wir brauchen mehr Volksabstimmungen zum Beispiel, wo ich denke, ja, aber Volksabstimmung heißt immer, dass du eine Frage reduzieren musst auf Ja oder Nein. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Waffenlieferung an die Ukraine ist einfach nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Und alle, die in Talkshows sitzen und sagen, es ist ganz klar, denen glaube ich das nicht. Also das, wo ich einfach sage, das ist nur eine einseitige Beleuchtung der Frage. Wir müssen anerkennen, dass vieles nicht einfach ist. Und dass es dafür auch manchmal nicht einfache Lösungen gibt. Die sind kompliziert. Das muss erstritten, erkämpft werden. Aber dass man das am Ende schaffen kann, ja.
Für diese Talkshow-Diskussion wäre übrigens ein Comeback von Helmut Schmidt super. Ja.
Der auch seine Fehler hatte. Jetzt ist man sehr gnädig mit ihm, habe ich schon gemerkt. Ja.
Auch seine Fehler hat, aber es auch geschafft hat, bei Maischberger mal 7 Minuten am Stück ein Problem
zu haben. Ja.
Der nachfolgenden Generation rate ich.
Ja, dass sie das Ruder übernehmen und dass sie im Prinzip an diese Zukunft glauben und dass die Zukunft das ist, was wir gestalten können. Wir können die Vergangenheit nicht gestalten und die Gegenwart ist auch schnell vorbei, sage ich jetzt mal. Aber was wir gestalten können, ist die Zukunft. Und ich glaube, dass es uns auch nicht hilft. Es gibt da so eine Generation, so eine nachfolgende Generation, die sehr verzweifelt daherkommt. Dieses No Future, dass wir dem Untergang geweiht sind. Selbst wenn es so wäre, glaube ich nicht, dass es uns weiterhilft. Also ich glaube, der Mensch ist schon sehr anpassungsfähig und ich glaube, dass der Mensch sehr viel schon rumgerissen hat und viel verändert hat in dieser Welt. Und alles, was wir zum Negativen verändert haben, können wir auch ins Positive wieder verändern. Es gibt konkrete Zahlen, in vielen Bereichen, wo sich Artenvielfalt plötzlich wieder wandelt und verbessert. Und das müssen wir einfach angehen und schaffen und daran glauben. Und das ist natürlich auch, das muss man jedem Einzelnen sagen, es wird nicht ohne Verzicht gehen. Ich glaube, das ist auch so eine Mär, die man versucht, dass alles einfach sein wird. Wir werden auf viele liebgewonnene Gewohnheiten verzichten müssen. Es werden neue Gewohnheiten geben, die vielleicht auch lebenswert sind. Und daran zu glauben, ist vielleicht nicht das Schlechteste.
Es ist ja auch gar nicht so einfach, wenn man später geboren ist als wir beide. Du bist Kind der 70er, ne?
Ja.
Ich bin Kind der 80er, 82 geboren, und Leute, die jetzt 20 sind, die haben diese Folgen der Bankenkrise erlebt, die Folgen der Europakrise da, die daran, also sie anschloss. Dann hatten wir den Syrienkrieg mit der ersten Migrationswelle. Wir hatten den Klimawandel, der dann auch sehr präsent wurde. Wir hatten Corona. Jetzt haben wir eine harte Demokratiekrise. Es ist ja auch einfach hart, über diesen Zeitraum von 16 Jahren, über den wir gerade mal reden, alle zwei, drei Jahre eine Sache aufgetischt zu bekommen, die einfach erstmal deprimieren kann. Und da eben auch widerstandsfähig sein, ist ja gar nicht so einfach.
Ja, aber ich glaube, dass wir uns auch davon verabschieden müssen, dass der Westen, egal wie man jetzt dazu zählt, dass dieser der Gewinner dieser Globalisierung ist. Wir haben plötzlich andere Länder, die aufholen, die schneller sind, die auch positiver in die Zukunft blicken, hoffnungsfroher in die Zukunft blicken. Und da müssen wir uns, glaube ich, erstmal an dieses Gefühl gewöhnen, dass auch wir mal der Verlierer sind. Also bisher waren ja alle Folgen der Globalisierung oder des westlichen Schaffens, der Ausdehnung auch, die Folgen haben immer andere getragen, und das hat uns dann nicht so interessiert. Und jetzt sind plötzlich wir diejenigen, die auch Folgen mal zu spüren bekommen. Und ich finde, da kann man mit viel Demut auch dran gehen und sagen, okay, jetzt sind wir auch mal diejenigen, die drunter leiden. Und auch das werden wir schaffen können, wenn wir es wollen.
Daran schließt sich Satz Nummer 5 an. Morgen wird besser als heute, weil?
Weil es einfach morgen ist. Also ich glaube, wenn wir diesen Glauben verlieren, dass die Zukunft unsere Zukunft ist, und was ich gerade schon sagte, dass wir die gestalten können, also dass wir da alle Freiheiten haben, dann können wir tatsächlich einpacken. Also ich glaube, das ist ja für mich der grundfalsche Gedanke auch von faschistoiden Parteien, dass sie eine Vergangenheit heroisieren, die es so ja nie gab. Also in der Vergangenheit ist jeder scheiß Urlaub, den wir hatten, der verregnet war, wo man 3 Wochen im Ferienhaus saß, wo alles nicht geklappt hat, ist dann auch noch schön gewesen, weil man da an einem Abend mal einen Spieleabend hatte, wo man dann mal beim UNO gewonnen hatte. So im Hinterkopf bleibt dann dieses Positive hängen, weil das Hirn ja auch so ist. Es behält das Positive. Trotzdem hat es 3 Wochen geregnet. Und ich glaube, die Vergangenheit muss immer beschissener sein als die Zukunft. Ich glaube, das ist eine schöne Herangehensweise, zu wissen, dass das zum Glück hinter uns liegt und dass das, was vor uns liegt, einfach das Bessere ist.
Ich glaube, den Teil schneiden wir auf jeden Fall schon mal raus für den Vorspann.
ich fand es gerade sehr spannend. Ich habe einen Ruf als Kabarettist zu verlieren. Bitte mach das nicht.
Den zerstören wir dir schon noch. Das kriegen wir schon noch hin. Ein paar Minuten haben wir noch. Das mit den 29 Millionen Ehrenämtern, das fand ich wirklich spannend, weil das ist ja das, was Gesellschaft auch trägt. Neben natürlich Wirtschaft, Politik, vieles trägt die Gesellschaft, aber dieses Ehrenamt, das trägt ja diese Gesellschaft. Und wir haben eine so engagierte Menge an Menschen im Land, die eigentlich gegen diese Vereinzelung spricht, dass die Großorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen, Politik und so weiter alle eigentlich Mitglieder verlieren. Sehen wir aber trotzdem noch lokal bei mir vor Ort, funktioniert es in vielen Teilen, nicht mehr überall, aber in vielen Teilen funktioniert es immer noch, dass der Sportverein immer noch
und es funktioniert sogar noch viel weiter. Ich habe eine Geschichte, ich habe in Bayern gespielt Ende des letzten Jahres, und dann hat mich einer von diesen Organisatoren in seinem Auto zum Hotel gefahren, und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, und er hat gesagt, er ist Elektriker und nächste Woche fährt er ins Ahrtal. Und ich sage, was machst du denn da? Ja, ich fahre da helfen. Und er sagt, ja, aber die Katastrophe im Ahrtal ist ja 2 Jahre her. Und er sagt, ja, wir haben da so eine Facebook-Gruppe, in der treffen wir uns, das sind, glaube ich, mehrere tausend Leute, die da aktiv sind. Ihn hat das damals so getroffen, diese Katastrophe im Ahrtal, dass er spontan hingefahren ist, als die Leute vor dem Nichts standen. Und er dachte eigentlich, dass sein Talent als Elektriker gefahren ist, und er ist einfach nur hingefahren und hat erstmal nur das Nötigste geholfen, hat da ausgeschippt, diesen Schlamm da rausgemacht, hat seinen Jahresurlaub dafür geopfert, ist da hingefahren und ist wieder weggefahren, hat das Gefühl, dass ihm das nicht reicht, und die machen das jetzt jedes Jahr, ein, zwei Wochen fährt er hin und hilft den Leuten, die keine Versicherung hatten, die denen nicht geholfen werden kann, und baut denen in den Häusern die Elektrik wieder ein und hilft. Und wo ich denke, der ist am anderen Arsch der Welt, ja, der ist in Bayern, das ist vom Ahrtal hunderte Kilometer weg. Trotzdem fährt er da einmal im Jahr hin, und das sind nicht wenige. Das ist nicht nur mal Engagement im Ort, wo man noch denkt, okay, ich tue ja auch meinen eigenen Kindern vielleicht was Gutes, wenn ich im Sportverein aktiv bin, dann gibt's diesen Verein und die können das auch teilnehmen. Sondern das ist jemand, der wo ganz anders, wo ich denke, das wird echt viel zu wenig gesehen, wie viele Leute es gibt, die aus reinem Mitgefühl und aus Empathie mit anderen Leuten und sich reinversetzen können, wie es denen geht und wie sehr es uns helfen würde in einer Zeit, in der es uns vielleicht schlecht geht, wenn es dann plötzlich so eine unstrukturierte, einfache Hilfe gibt, die unorganisiert ist, aber die einfach kommen und sagen, was kann ich machen? Das ist schon Wahnsinn, und das leistet eine Gesellschaft, und dem müssen wir entgegenwirken. Das hat der Neoliberalismus geschafft in dieser Gesellschaft. Da hat Hartz IV mit beigetragen, oder dieser Gedanke von Hartz IV, dass die Entsolidarisierung der Gesellschaft stattgefunden hat, das war in der Werbung oft, jeder ist sich selbst der Nächste, ich bin ich, irgendwie, es geht nur um mich und so. Sage ich, nein, dieses Wir, das ist das wichtigste Gut, was eine Gesellschaft hat, und der Mensch existiert nur in diesem Wir. Zwar darf er sich im Ich entfalten, innerhalb dieses Wirs, aber es geht auch darum, dem anderen nicht zu schaden in dieser Ich-Entfaltung. Und dieses Wir ist das, was uns trägt.
Diese Mitmenschlichkeit ist auch das, was uns als soziale Wesen einfach ausmacht. Und nicht hinter einem Rechner zu sitzen und Leute zu beschimpfen den ganzen Tag, wo ich das so versteckt machen kann, mit dem falschen Namen am besten noch, sondern mitmenschlich miteinander sein. Ist doch zwischen uns beiden noch auch. Wann immer ich dich bitte, hilfst du mir, dann sagst du, ja, jetzt bist du mal so nett zu mir.
Ja, vor allem, weil der Hass einfach so wahnsinnig sinnlos ist. Also wenn man es jetzt mal tatsächlich sich vergegenwärtigt, ist der Hass eigentlich total kontraproduktiv. Er macht nur was kaputt. Er macht andere kaputt. Er macht eine Gesellschaft kaputt. Er macht eine Diskussion kaputt. Und er macht denjenigen, der hasst, auch noch kaputt. Also derjenige, der hasst, ist ja danach nicht befreit. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, jetzt war ich auf der Straße, habe Galgen rumgetragen und habe Politiker beschimpft. Jetzt geht's mir wirklich besser. Nee. Der Hass wird immer größer, der wird immer stärker, der zerfrisst die Leute innerlich. Und ich denke, genau das Gegenteil passiert ja, wenn ich Empathie zeige, wenn ich Menschen helfe. Wie viele Leute berichten, dass sie es eigentlich auch für sich machen, weil sie merken, ich bin da hingefahren, habe was getan, es hat mir total viel gebracht, weil ich am Ende haben drei Leute gestrahlt, ich habe eine Familie gesehen, die vielleicht jetzt wieder ein Haus hat, die eine Zukunft haben, die eine Perspektive haben. Und vor allem das Wissen darum zu wissen, ja, wenn es mir vielleicht dreckig geht, dann habe ich auch Hoffnung, dass es andere gibt, die genau das Gleiche beweisen. Und das ist eine Gesellschaft. Das macht eine Gesellschaft aus am Ende.
Da sind wir bei deinem Programm, das Weitermachen heißt. Ja. Weiter, weiter, immer weiter.
Mache ich, weil ich nicht anders kann.
Ich habe noch eine Schlussfrage. Stell dir vor, unser schönes Podcast-Studio hier in Berlin, dieses kleine alte Kino, sei eine Zeitmaschine. Und wir beide steigen gleich da vorne aus der Tür aus, und es ist das Brandenburger Tor im Jahr 2050. Was für ein Land sehen wir?
Tja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, dass das Land schon anders aussieht. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass es ein Land ist, das auf diese Zeit jetzt zurückblickt und sagt, ah, guck mal, am Ende hat dann doch die Vernunft und das Gute gewonnen. Wir haben es geschafft, nach der Ära Merz haben wir dann einen charismatischen Politiker gefunden. Der saß in einem Keller. 20 Jahre lang hat er vor sich hin gedeiht. Eine Politikerin oder Politiker, weiß ich nicht. Und der kam dann aus dem Keller gekrochen, und der hat alle rumgerissen. In einer einzigen Rede am Brandenburger Tor stand er und hat gesagt, let's Deutschland great again, make great again. Und der hat alle rumgerissen, alle hat er vereint hinter sich, und wir haben dann dieses ganze rechtsradikale, faschistoide Pack, das haben wir in Brandenburg in Reservate abgeschoben, wo blonde
Männer mit... immer Brandenburg.
Ja, dann ist es halt im Thüringer Wald, ist doch mir egal, oder im Baden-Württemberg, im Schwarzwald hocken die. Und da haben wir die abgeschobenen Reservate und dürfen dann glücklich sein unter ihresgleichen, dürfen blonde Frauen mit blonden Männern blonde Kinder zeugen. Das dürfen die alles machen, aber sie haben mit der Rest der Gesellschaft nichts mehr zu tun. Und tatsächlich haben wir es geschafft, eine bunte Gesellschaft hervorzubringen, die mit E-Autos fährt. Und die Kinder werden sagen, ich wollte mich hier gerade festkleben, aber ich weiß nicht mehr wogegen. Was seid ihr für Idioten? Jetzt machen die Autos nicht mehr brumm brumm und wir haben regenerative Energien und sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen arschgeigen Diktatoren in aller Welt, egal wer das ist und wo er ist. Und wir haben regionale Märkte, wo Biolandwirte Sachen herstellen und dem Tierwohl anerkennend zuklopfen, die Schweine in den Tod hineinbürsten. Also eine positive Gesellschaft, das Modell. Und wir werden rückblickend sagen, tatsächlich die Zeitenwende, sie hat stattgefunden.
Du wolltest sagen, alles wird gut.
Es wird alles gut.
Christoph, tausend Dank, dass du gekommen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Du ahnst dich, oben auf der Uhr steht schon 52 Minuten.
Ich hab's mir fast gedacht, ich hab's befürchtet.
Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen und wieder hören.
Bis bald, ich danke dir.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.